ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich grüße ganz herzlich Elmar Brok. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Vielen brauche ich Sie garantiert nicht mehr vorzustellen. Vom britischen Guardian wurden Sie mal als der Master of EU Universe bezeichnet. Sie sind fast 40 Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments gewesen. 2019 dann nicht mehr aufgestellt. Von wo sind Sie denn jetzt angereist?
Aus Bielefeld.
Da, wo Sie wohnen.
Da, wo ich herkomme, in der Gegend, wo ich geboren bin und wo ich mein ganzes Leben trotz einiger Ausflüge eigentlich gelebt habe.
Die Stadt, die mit dem Klischee leben muss, dass sie gar nicht existiert.
Ja, das verhalten wir so, weil wir nicht Gehende haben wollen. Wir zählen nur Dinge, die wir haben wollen, wie die Adressen sind.
Wissen Sie, wie das überhaupt entstanden ist, diese Geschichte?
Das ist ein Gag gewesen von Studenten an der Uni Bielefeld, daraus ein Spiel zu machen.
Hat funktioniert.
Und das ist dann viral gelaufen. Dann haben wir einen sozialdemokratischen Bürgermeister, der dann nachgewiesen hat und sogar einen Gedenkstein aufgebaut hat, dass jetzt das als mehr entlarvt sei,
okay.
Was ich für völlig bescheuert finde. Denn die Geschichte ist so wunderschön, dass man die pflegen sollte.
Ja. Und oh Wunder, Sie haben es aus der Stadt rausgeschafft, die gar nicht existiert. Baden-Württemberg und Bayern sind gerade massiv betroffen vom Hochwasser. Viele Hilfskräfte waren das ganze Wochenende im Einsatz, sind es jetzt noch. Ostwestfalen-Lippe, das ist der Kreis, der zu Ihnen gehört, war dieses Jahr auch schon betroffen vom Hochwasser. Sie persönlich auch?
Nein, ich persönlich nicht. Ich wohne da auf ein Stück Land, wo das etwas schwierig ist, aber einen Kilometer von mir entfernt war es dann schon etwas schwierig. Und wir haben natürlich bei uns auch Gegenden oben an der Weser, Minden-Lübbecke und so weiter, wo das natürlich sehr schlimm ging. Und ich habe als Schüler mal 3 Tage in einem Ort mit aufgeräumt, wo das ganze Dorf überschwemmt worden war, Leute tot waren. Und ich erinnere mich dran, was für eine Arbeit ist, sowas wieder in Ordnung zu bringen.
Ja, das glaube ich. Ja, und viele Menschen machen sich Sorgen wegen der Entwicklung des Klimas. Aber im Europawahlkampf ist das Thema Green Deal in den Hintergrund gerückt. Sind mit Klimathemen keine Wahlen zu gewinnen?
Ja, aber die Klimathemen sind in Deutschland so gefahren worden, dass sie für viele Menschen als Bedrohung angesehen werden. Das Heizungsgesetz beispielsweise. Wenn man das ein Gesetz, das im Grundsatz richtig ist. Wir müssen ja gegen den Klimawandel etwas zu tun.
Na, vielleicht kommt es auf die Kommunikation an.
Auf die Kommunikation, aber auch Instrumente. Wir müssen Wettbewerbsfähigkeit und Klimawandel miteinander verbinden und das nicht als Gegensatz sehen. Wir stehen nur für 2% Klimawandel in dieser Welt. Wenn wir die Inder oder Chinesen oder Amerikaner mitnehmen wollen, müssen wir das auch ökonomisch erfolgreich machen. Und wenn man kein Verständnis dafür hat, was mit den kleinen Leuten sind, wenn ein Handwerker, der in Rente geht, 2000 Rente hat, aber ein Häuschen hat, soll plötzlich seine Heizung auswechseln, wie das am Anfang dargestellt wurde, der kann das nicht bezahlen.
Wenn wir jetzt mal drauf gucken, auf Europa, Frankreich und Belgien verlangen eine Pause bei den Umweltvorschriften. Unter dem Eindruck der Bauernproteste hat die EU Auflagen gelockert. Und sie üben ja durchaus Kritik und sagen, es ist wichtig, Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Sie haben es ja gerade auch angesprochen. Wo klappt es denn Ihrer Meinung nach nicht?
Ich glaube, wie ich das Anfang schon sagte, dass man nicht kapiert hat, dass man Wettbewerbsfähigkeit und Klimawandel in einem Zusammenhang leben muss. Ich hatte große Hoffnung zu Beginn dieser Legislaturperiode, dass es gelingen würde, nämlich mit dem EU Next Generation EU Deal, 800 Milliarden Euro, um aus Covid rauszukommen, aber da waren ja große Teile schon Green Deal drin, und dass man das so kombiniert, dass man das zusammenführt, weil leider Gottes ist dieser Deal nicht wirklich kohärent in den Mitgliedstaaten durchgeführt worden und diese Verbindung ist verloren gegangen. Und das ist der große Fehler dieser letzten Legislaturperiode.
Ohne die EU ist Deutschland ein Zwerg, das schreiben Sie in Verspielt Europa nicht. Was hat Sie denn eigentlich zum Europa-Fan werden lassen?
Das war damals noch nicht die Wirtschaftsfrage oder die Frage, die mit Umwelt zu tun hatte, und dachte man keiner. Ich bin als Schüler schon Europa-Fan gewesen. Das hat sich ein paar Dinge entwickelt, beispielsweise durch Hören einer WDR-Sendung. Als ich Kind war, das waren die alten griechischen Sagen nach Gustav Schwab. 14 Uhr sonntags. Odysseus war der Held meiner Jugend.
Okay.
Neben Fritz Walter, dem Fußballspieler. Und daraus hat sich das irgendwie entwickelt. Ich habe als 12-Jähriger eine Postkarte geschrieben, an den Gründer der Pan-Europa-Bewegung, Kuhnhove Kalergi, die man vor einiger Zeit in dessen Bibliothek gefunden hat. Also irgendwo habe ich in dieser Richtung immer gesponnen und das war der Friedensgedanke.
Interessant ist, dass Sie sagen, Odysseus war Ihr Held. Dann hätte ich gedacht, ah ja, dann wollten Sie bestimmt nach Griechenland an die alten Städten, aber Sie hat es dann nach Edinburgh gezogen. Wie kam das?
Ich habe in der Schule gehabt Altgriechisch und Latein, aber das Altgriechisch haben selbst die Griechen nicht verstanden. Und deswegen ging es nach Edinburgh und nach Edinburgh bin ich deswegen gegangen, weil ich mir Oxford nicht leisten konnte. Da war ja, waren die ja noch nicht in den europäischen Gemeinschaften, die Briten. Aber das war eine wunderbare Zeit. Aber ich bin später zurückgegangen nach Griechenland. Ich war ja Hauptberichterstatter für die Erweiterung der Europäischen Union 2004 und die Unterzeichnung dieser Erweiterungsverträge, damals griechischer Ratspräsidentschaft, war in der Skola am Aeropark mit Blick auf die Akropolis, das, wo ich als Schüler mich mit Plato rumgeplagt hatte. Und das war für mich eine der bewegendsten Situationen meines Lebens, dass an diesem Ort meiner Kindheit und Jugend mit Plato und Aristoteles so ein historischer Akt passierte. Das war phänomenal für mich, bis heute.
Aus diesen Erinnerungen kommen wir wieder zur aktuellen Politik. Wir waren nämlich gerade eben beim Thema Klima. Wir gucken nochmal auf den Green Deal. Da wurde ja vereinbart, ab 2035 werden keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen. Manfred Weber, Fraktionschef der konservativen EVP, sagt jetzt, ja, die Entscheidung, den Verbrennungsmotor zu verbieten, war aus unserer Sicht eine Fehlentscheidung. Und wenn wir Mehrheiten haben, werden wir diese Fehlentscheidung in der nächsten Legislaturperiode rückgängig machen. Spaltet der Verbrennermotor die EU-Politik?
Sie macht deutlich, dass es bisher Ideologie war. Ich halte es für richtig, dass die Entscheidung getroffen worden ist, dass 2035 Autos CO2 sein müssen. Ob man das mit dem Elektroauto erreicht oder ob das mit anderen Technologien erreicht, die wir vielleicht heute nicht kennen, das sind ja noch 10 Jahre hin, das sollte die Politik nicht entscheiden. Das ist die Entscheidung von Wissenschaft, von Wirtschaft. Das kann auch in einem Wettbewerb geschehen. Die E-Fuels sind eine Möglichkeit. Aus heutiger Sicht sind die zu teuer und werden das nicht sein. Aber weiß ich, was in 10 Jahren damit geschieht. Und deswegen sollte man eine solche Technologieoffenheit haben. Politik sollte nicht in die Details von Investitionsentscheidungen hineingehen. Da ist die Politik immer schon gescheitert.
Na, erst wurden E-Autos gefördert, dann wurde im Dezember die Förderung plötzlich eingestellt. Wie sorgt das denn für Planungssicherheit und auch verlässliche Rahmenbedingungen, die Sie ja als EU gerne versprechen?
Ja, aber diese Förderungen gestrichen worden sind in Berlin, nicht in Brüssel.
Trotzdem versprechen Sie ja gerne Planungssicherheit und ja, dass Europa
aber, an einem Strang zieht. Aber die Planungssicherheit ist 2035 CO2-frei. Wie zu erreichen, ist eine andere Frage. Dieses Hin und Her allerdings in der Berliner Politik gegenwärtig führt zu hohen Maßnahmen und Verunsicherung. Dann geht man sehr weit, dann springt man wieder zurück, dann kommt man über andere Wege, sodass selbst Politprofis nicht mehr wissen, was gerade gültig ist und welcher Vorschlag auf dem Tisch liegt. Und das führt natürlich zur Verunsicherung im hohen Umfang. Das führt vor allen Dingen in ärmeren Schichten zur Verunsicherung, denn das hat ja auch was mit Kosten zu tun. Welches Auto kann ich mir demnächst noch leisten? Welche Heizung muss ich bis wann kaufen? Wenn ich jetzt ein kleines Häuschen habe, 2000 Euro netto habe als Rentner, dann wurde immer wieder nachgebessert, dass die nicht so viel Angst haben sollten und so weiter. Aber die Angst ist drin, man glaubt der Politik nicht mehr, insgesamt nicht mehr der Politik. Und deswegen ist das einer der Gründe dafür, weil wir diese Politikverdrossenheit haben, wie Sie zu Recht sagen.
Wir wollen noch mal ganz schnell auf das Thema Rente eingehen, weil so viele SWR1-Hörerinnen und Hörer schreiben und sagen, Mensch, wo lebt der Mann? 2000 Euro Rente im Monat, das geht nicht zusammen in Deutschland.
Ich habe gesagt, meinte selbst ein Rentner mit 2000 Euro, der ein Haus besitzt, kommt hier in Schwierigkeiten.
Ja, was
mir
also
ist es sehr wohl bewusst, dass viele Renten sehr viel niedriger ist. Selbst die Durchschnittsrente ist erheblich niedriger als diese 2000 Euro. Deswegen bitte ich zu sehen, dass dieses nicht von mir der Auffassung war, dass 2000 die übliche Rente ist.
Wir wollen auf ein anderes Thema gucken, denn Sie schreiben, dass Sie zu den Erfindern des Spitzenkandidatenprozesses gehörten bei der Europawahl. Klares Ziel, Europas Bürger sollten mit ihren Stimmen nicht nur die Abgeordneten wählen, sondern auch den nächsten Regierungschef. Ich glaube, zuletzt wurde eine Kommissionschefin gewählt, die gar nicht für die Europawahl kandidiert hatte, Ursula von der Leyen. Sie will jetzt im Amt bleiben, steht aber wieder nicht auf dem Wahlzettel. Können Sie mir das erklären?
Na, das hat Herr Juncker auch nicht gestanden. Es muss klar sein, welche politische Familie, welche Person in das Spitzenamt hinein haben sollte. Es gibt bei uns ja auch Fälle, ich glaube, ich war der Baden-Württemberger Kurt-Georg Kiesinger, der Bundeskanzler wurde, ohne Mitglied des Bundestags zu sein. Das gibt es immer wieder. Es muss nur klar sein, dass die Mehrheitsverhältnisse, die durch die Wahl des Bürgers zustande kommen, entscheidend ist auch für die Auswahl des Kommissionspräsidenten, der Kommissionspräsidentin. Im Vertrag steht es, das Europäische Parlament wählt den Kommissionspräsidenten, die Kommissionspräsidentin. Der Europäische Rat, die ihre Staats- und Regierungschefs machen, den Vorschlag. Sie dürfen diesen Vorschlag aber nur machen im Lichte des Ergebnisses, Wahlergebnisses, und zwar nach Konsultation mit dem Europäischen Parlament. Und bei dieser Konsultationsfrage, den Willen des Parlaments zum Ausdruck zu bringen, hat das Europäische Parlament vor 5 Jahren versagt, weil sie aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage waren, einen Vorschlag zu machen.
Wo bleibt das Ziel? Europas Bürger sollten nicht nur die Abgeordneten wählen, sondern auch den nächsten Regierungschef.
Sie wählen den nächsten Regierungschef durch die Wahl der Europaabgeordneten. Wie Sie den Bundeskanzler wählen, der durch die Bundestagsabgeordneten gewählt wird.
Das nur nochmal die Frage, warum stand Ursula von der Leyen jetzt nicht drauf?
Weil Ursula von der Leyen, sie hätte ja ohnehin nur in Niedersachsen auf der Liste gestanden. Nicht in Griechenland, nicht in Baden-Württemberg, nirgendwo. Auch die Bundeskanzlerin Merkel hat nur in Mecklenburg drauf gestanden und Olaf Scholz nur in Hamburg. Sie haben nie die Gelegenheit gehabt, in Baden-Württemberg Merkel oder Olaf Scholz zu wählen.
Offenbar steht Ursula von der Leyen auch in Niedersachsen nicht drauf. Kann das jetzt mal einfach spekuliert, kann das mit dem Impfstoffdeal während der Corona-Krise zusammenhängen? Ein Vertrag über 35 Millionen Euro per SMS geschlossen und bisher keine Aufklärung von Ursula von der Leyen.
Wir müssen feststellen, dass die Europäische Kommission im Gegensatz zu den Nationalstaaten das Problem gelöst hat, dass wir innerhalb von wenigen Monaten, obwohl die Kommission gar nicht zuständig war am Anfang, ich hatte selbst 2002 die Zuständigkeit der Kommission im Falle von Pandemien beantragt beim Verfassungskonvent. Das wurde von Berlin und Paris wegen Kompetenzwahn der Europäer abgelehnt. Trotzdem hat die Kommission es hinbekommen, dass wir in demselben Jahr noch, ob in allen Ländern, groß oder klein, arm oder reich, Impfstoffe zur Verfügung gehabt. Wie das abläuft, wie das gemacht werden kann, hat niemand vorher gewusst. Und ich bin deswegen der Auffassung, dass dies eine hervorragende Leistung gewesen ist, die viele Menschenleben gerettet hat. Und nur darum ging es damals.
Und trotzdem, die Frage aktuell ist eine andere. Ein Deal über 35 Millionen Euro per SMS und keine Aufklärung von ihr.
Nein, die Aufklärung ist doch völlig klar. Es muss damals außerordentlich schnell gehandelt werden. Und dafür gab es keine Vorbereitung. Und deswegen ist das so schnell gemacht worden. Es hat natürlich auch andere Gespräche gegeben, das zu machen. Es hat Angebote gegeben, aber ich glaube, dass der einzige Weg war, dass in der entsprechenden Zeit es geschafft worden ist. Wenn man das im normalen Verfahren macht, wie man das bürokratisch aufbauen würde, hätten wir den Impfstoff ein Jahr später gehabt. Das halte ich für richtig, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Jetzt weiß man, wie es geht und nächstes Mal wird es besser sein.
Das heißt, Sie sagen, Ursula von der Leyen wird den Einladungen zu den Aufklärungsversuchen, zu den Untersuchungsausschüssen und Co. wird sie noch folgen?
Sie wird, wenn das Europäische Parlament einen Untersuchungsausschuss einrichtet nach der nächsten Wahl, in diesen Untersuchungsausschuss hineingehen müssen. Das schreibt der Vertrag vor. Da ist das Recht des Europäischen Parlaments, dieses einzufordern.
Warum hat sie bisher auf Einladungen nicht reagiert?
Es hat einen solchen Untersuchungsausschuss bisher nicht gegeben.
Die Einladung hat es aber gegeben zur Aufklärung.
Ja, aber nicht einen Untersuchungsausschuss, wo sie gezwungen ist, dieses zu tun.
Und muss man immer gezwungen werden?
Ja, es gibt auch ein klares Verfahren. Ich muss nur etwas sagen, irgendwo hingehen, wenn es die gesetzgeberische oder verfassungsmäßige Pflicht dafür gibt. Und dieses wird sie entsprechend wahrnehmen. Sie hat dazu im Plenum des Europäischen Parlaments Stellung genommen. Wenn die Stellungnahme nicht ausreichend ist, muss man weiter bohren.
Sie saßen fast 40 Jahre im Europäischen Parlament. Also manchmal haben ja wirklich bizarre Themen Schlagzeilen gemacht. Kriegen Sie noch die Gurkenkrümmungsverordnung zusammen?
Dies war nie ein richtiges Gesetz. Das war eine Vereinbarung für den Handel, den der Handel ja jetzt wieder haben will und die Bauern auch wieder haben wollen, weil Gurken in Kisten verpackt verkauft werden. Und wenn die gerade sind, weiß man, wie viel drin sind. Und wenn sie krumm sind, weiß man nicht, wie viel drin sind, aus praktischen Gründen. Aber nachdem wir öffentlich so oft davor vorgeführt worden sind, ist das abgeschafft worden. Deutschland war das letzte Land, das bereit war, der Abschaffung zuzustimmen.
Also Regulierungswut werfen viele ja der EU vor. Jetzt hatten wir heute Morgen einen Landwirt von der Ostalb bei uns im Programm, der sich zur Europapolitik geäußert hat. Hubert Kucher, er sagt...
Also ich ganz persönlich von meinem Betrieb nehme sie wahr, dass sie Politik macht, ohne dass sie wissen, wie es an der Basis aussieht.
Wann haben Sie denn zuletzt mit Landwirten gesprochen?
Ich spreche ständig mit Landwirten. Ich komme vom Land und habe sehr guten Kontakt dazu. Und deswegen kenne ich diese Klagen. Man muss da feststellen, welche Klagen sind berechtigt, weil sie Europa angehen, oder sind sie von Land oder Bund gemacht worden? Das läuft leider Gottes immer durcheinander. Wir müssen zweitens feststellen, dass in Deutschland EU-Regeln nicht 1:1, sondern 1:1,3 umgesetzt werden. Wir nennen das Goldplating. Deutsche Verwaltung, Politik setzt mehr drauf. 1:1 nur umsetzen würde einen erheblichen Vorteil für Landwirtschaft und Wirtschaft bedeuten. Und hier gibt es ja wunderbare Beispiele. Die schönste ist immer die Datenschutzgrundverordnung. Ja. Das ist nur ein irres Ding in Deutschland.
Aber wenn wir nochmal zurückkommen zu den Landwirten, denn da gibt es Kritik, dass gut 30% der Arbeitszeit fürs Dokumentieren draufgehen. Da ist es für die Landwirtinnen und Landwirte egal, ob es in Berlin beschlossen wurde oder in Brüssel. Pflicht zur Dokumentation ist Teil einer EU-Verordnung, damit sich die Lebensmittel zurückverfolgen lassen. Hubert Kucher sagt, ein Bürokratiemonster, und er hat noch mehr Kritik.
Die schreiben mir vor, wann ich pflügen soll. Die schreiben mir Termine vor, wann ich bestimmte Sachen aussehe. Und es funktioniert im Ackerbau nicht. Weil jeder Acker ist anders. Wir können nicht nach Termine schaffen, wir müssen nach Wetter schaffen.
Wie kann in der Agrarpolitik frischer Wind aussehen? Darauf hoffen die Landwirte.
Wir müssen ja feststellen, dass in den letzten 12 Monaten das Europäische Parlament schon erheblich da zurückgefahren hat. Und manche Bürokratisierungsvorstellungen der Kommission nicht durchgekommen sind. Bei Renaturierung und anderen Fällen.
Pflanzenschutzmittel beispielsweise,
wo es übertrieben ist. Natürlich muss man Regelungen haben. Man muss Regelungen haben bei den Pflanzenschutzmitteln zum Schutz der Bevölkerung. Aber die Frage ist, ist es viel? Wie viel? Und da hat das Europäische Parlament, glaube ich, gegen die Kommission erfolgreich eingegriffen. Und wir müssen auch sehen, dass natürlich die deutsche Landwirtschaft erheblich vom europäischen Geld lebt. Und wenn man Geld dorthin gibt, will der Steuerzahler auch wissen, für welchen Zweck das Geld verbraucht worden ist. Das erfordert Bürokratie. Wer Geld vom Staat kriegt, muss auch was dokumentieren. Diesen Zusammenhang darf man auch nicht ganz wegnehmen. Aber dennoch müssen wir feststellen, dass im Zusammenspiel von Land, Bund und Europa es zu viel Bürokratie gibt und insbesondere die Berichtspflichten dramatisch zurückgebaut werden. Deswegen hat Ursula von der Leyen ja kürzlich auch erklärt, dass sie im ersten Jahr des neuen Mandats 25% der Berichtspflichten beseitigen werde. Wollen wir mal gucken, ob sie das schafft.
Welche Kritik der Landwirte können Sie denn nachvollziehen?
Ich habe beispielsweise nachvollziehen können, dass man die Ackerfläche verkleinert hat in dem Zeitpunkt, wo in der Ukraine der Krieg begann und Nahrungsmittelknappheit entstand, auch für die dritte Welt. Ob man in diesen Zeiten Ackerfläche da zurückbauen sollte, habe ich nun gar nicht verstanden.
Elmar Brok ist bei uns in SWR1 Leute heute Vormittag. Fast 40 Jahre saßen Sie im Europäischen Parlament. Es kommen Meinungen rein von den SWR1 Hörerinnen und Hörern aus Stuttgart direkt, schreibt uns Brigitte Bonnet. Zur EU kostet uns nur viel Geld. Allein schon die Standorte Brüssel und Straßburg. Und wesentlich einschneidende Entscheidungen werden doch größtenteils schon längst nicht mehr von der Bundesregierung, sondern in Brüssel oder in Straßburg entschieden. Was sagen Sie zu diesem Kommentar?
Das Erste ist schon zum Teil wichtig. Der europäische Binnenmarkt wird im Wesentlichen in Brüssel entschieden durch das Europäische Parlament und durch den Ministerrat, in dem die nationalen Regierungen sitzen. Die Kommission kann nur Vorschläge machen, das ist die Grundlage unseres Reichtums. Dass wir in Baden-Württemberg oder bei mir in Ostwestfalen-Lippe so reich sind, hat damit zu tun, dass unsere auch mittelständischen Unternehmen heute so leicht Waren liefern können von Stuttgart nach Bordeaux, wie von Stuttgart nach Ulm. Das ist die Grundlage für den Erfolg. Die Europäische Union ist ein riesiges Geschäft, ökonomisches Geschäft für Deutschland. Und das bisschen mit Straßburg und Brüssel hin und her fahren. Es fahren täglich mehr Beamte wegen des Bonn-Berlin-Gesetzes von Bonn nach Berlin hin und zurück als zwischen Brüssel und Straßburg. Das Bonn-Berlin-Gesetz ist viel, viel teurer als diese Straßburg-Frage. Und übrigens hat man das gemacht, um nach der deutschen Einheit Zufriedenheit in der Bevölkerung zu haben, ist alle betroffen. Das gilt auch zwischen Straßburg und Brüssel. Nicht alles ist Ökonomie. Und gerade wir Deutschen sollten nicht Straßburg beseitigen als europäischen Sitz, weil das auch ein Verstoß wäre gegen die deutsch-französische Freundschaft. Das ist ein Symbol der deutsch-französischen Freundschaft. Und außerdem sichert uns diese Regelung, dass die Europäische Zentralbank, die ja höchst wichtig ist, nicht gegen unseren Willen aus Deutschland abgezogen werden soll. Man muss es also im Zusammenhang sehen. Schlimm ist es allerdings, wenn Goethe-Institute von Deutschland aus in Bordeaux und Straßburg gestrichen werden. Das ist schlimm.
Da ist ja auch eine Sorge um Wohlstandsverlust rauszulesen, wenn sie sagt, EU kostet uns nur viel Geld, denn da ist sie nicht die Einzige, die das schreibt. Ja, das habe ich erwartet.
Der europäische Binnenmarkt ist die Gewinngeschichte. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt direkt davon ab. Wir würden arm sein. Wir wären nicht wettbewerbsfähig. Wenn Deutschland alleine wäre im Wettstreit mit den USA und China, die gesamte Handelspolitik hängt daran. Wir wären geradezu arm wie Kirchenmäuse, wenn die Europäer sich hier nicht zusammenstellen würden und über die Frage des Friedenskonzepts, dass man untereinander Frieden hat, dass man untereinander für Freiheit sich einsetzt, das ist doch auch nicht nur allein im Geld zu bemessen. Also für Deutschland ist die Europäische Union eine Riesengewinngeschichte.
Sie können in Ruhe aushusten. Ich lese gerade mal noch einen weiteren Kommentar vor. Aus Durach hat uns nämlich Werner Kempin geschrieben. Und er sagt zum Thema Nord Stream 2. Die Große Koalition hat nach dem Motto Wandel durch Handel Nord Stream 2 protegiert, obwohl Partnerländer dagegen waren. Und jetzt das Grünen-Bashing, das wird jetzt betrieben, weil sie die Folgen dieses Handelns abzumildern versuchen. Wie stehen Sie dazu?
Die Gazprom-Frage Nord Stream 1 und 2 war ein Riesenfehler. Ich habe in dieser Frage immer Auseinandersetzungen mit der Bundeskanzlerin gehabt, seit 2005. Und ist ein Geschäft durch Schröder in Gang gesetzt. Von der CDU ist dem nicht genug widersprochen worden. Und Wirtschaft wollte es haben. Und hat dadurch Deutschland matt gesetzt. Unglaublich. 2015 haben wir unsere Gasreservelager zum Teil an Gazprom verkauft und fanden raus 22, dass sie leer waren. Diese Fehlentscheidung hat uns viel Geld gekostet, kostet uns heute noch viel Geld. Und deswegen sage ich immer, Geschäfte mit Russland ja, in normalen Zeiten, mit China ja, aber von Diktatoren nie abhängig sein in strategischen Fragen und deswegen niemals in einem solchen Umfang, wie man das etwa bei Nord Stream gemacht hat und wo man jetzt auf dem Wege ist, mit China wieder einen solchen Fehler zu machen.
Jetzt suchen Sie gerade in Ihrem Buch nach einem Goethe-Zitat.
Nein, nach einem Montesquieu-Zitat.
Aus Faust 2, das kann eine Weile dauern.
Nein, das suche ich nicht.
Okay, denn wir wollen darüber sprechen. Sie schreiben in Ihrem Buch nämlich auch von den deutschen Egoismen und dass Sie so manches Mal enttäuscht waren. Sie beschreiben da so einige Situationen, wo Sie gerade drin blättern. Welche kommt Ihnen als erstes in den Kopf?
Wir waren nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich als Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg bescheiden. Aber aus Bescheidenheit ist eine Staatskunst gemacht worden von Adenauer und Kohl. Henry Kissinger hat in seinem letzten Buch über Adenauer geschrieben, Macht durch Bescheidenheit. Der Größte muss nicht sagen, dass er groß ist. Das wissen die anderen auch. Und wir Deutschen waren in einer Situation, wie Bismarck es schon beschrieben haben, zu klein für die Vorherrschaft und zu groß für die Balance. Und immer wenn wir meinten sie, wir würden das den Laden übernehmen, haben wir furchtbares was draufgekriegt und die Nachbarn auch. Das ist die Lehre unserer Geschichte. Und über Europa haben wir die Balance bekommen und wenn man mit Partnern da ist, muss man bescheiden sein. Helmut Kohl hat mir oft gesagt, wenn du Tricolore siehst, die französische, grüße sie dreimal und verbeuge dich dabei. Dann hat man gefragt, warum, hat er gesagt, es erstens kostet nichts und zweitens, wer weiß, wofür es gut ist.
Sie sprechen das, gerade die deutsch-französische Freundschaft an, die ja wirklich eine Säule war, muss man vielleicht sagen, denn das ist auch nur menschlich, nicht jeder kann mit jedem. Das Verhältnis Macron-Scholz, wie beurteilen Sie das?
Das ist sau schlecht. Ich habe ein bisschen am Rande des letzten Staatsbesuchs das auch wieder hinbekommen. Dann muss das System aber funktionieren, was sie mit dem Élysée-Vertrag gemacht hat. Das Scholz ja teilweise auch außer Kraft gesetzt haben, dass als Regierungsbesprechungen außer Kraft gesetzt wurden, nicht stattfanden. Das hat es auch in anderen Phasen gegeben. Brandt, Pompidou hat nicht funktioniert. Kohl, Chirac, begrenzt. Das hat auch mit Parteimitgliedschaften jeweils nichts zu tun, sondern man mag jemanden, man mag jemanden nicht.
Wahrscheinlich einfach menschliche Chemie.
Nicht? Und deswegen muss aber die Struktur so sein, dass man zusammenhält. Und deswegen finde ich es eine Katastrophe, dass sowohl die Bundeskanzlerin Merkel als auch der Bundeskanzler Scholz auf die beiden Sorbonne-Reden von Macron bisher nicht substanziell geantwortet haben. Das ist unsere Aufgabe. Da muss man nicht alles übernehmen, was Macron sagt. Aber er will die Dinge voranbringen, hat meist recht. Über die Methoden muss man streiten und Wege finden. Und hier sind wir zu in uns hineingerückt, weil wir meinen, wir Großen in Berlin, das ist nicht mehr die Bonner Republik, sei allein stark genug. Wir sind nicht stark genug, sondern sind klein.
Jetzt hatte Macron ja Scholz eingeladen, gemeinsam eine China-Reise zu machen. Scholz ist nicht mitgekommen, er hatte dann Ursula von der Leyen eingeladen. Funktioniert diese Achse besser?
Offensichtlich funktioniert sie besser, aber aus der Sicht von Macron ist es nicht dasselbe. Er möchte den deutschen Bundeskanzler dabei haben. Er hat ja vorher schon mal beim Besuch von Xi in Paris, dem vorletzten, Scholz dazu eingeladen. Da ist er gekommen, aber hat dann umgekehrt Macron nicht mit nach China genommen und jetzt hat er die Einladung, nach Paris zu kommen, wieder ausgeschlagen, Scholz. Ich finde das eine Dummheit, denn Macron weiß ganz genau, und das hat in seiner Rede in Münster vorige Woche auch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Frankreich zu klein ist, in diesem Rahmen noch allein etwas zu bewegen. Aber auch Deutschland ist zu klein. Zusammen sind wir stark. Und die Polen als Weimarer Dreieck hineinzunehmen, stärkt Europa insgesamt. Das muss man in Berlin begreifen, dass man durch die Kleinheit andere vergrillt und gleichzeitig sich selbst schwach macht.
Wenn jemand fast 40 Jahre im Europäischen Parlament saß, wie oft werden Sie denn eigentlich noch angerufen, so hinter den Kulissen? Und ach Elmar, dreh doch da mal was dran.
Ja, mit dran drehen ist nicht mehr viel, aber man wird doch schon um Rat gefragt, auch aus anderen Ländern heraus. Das passiert schon und man versucht auch Vermittlungen wiederherzustellen, damit es entsprechend läuft. Aber hier sind insbesondere wir Deutschen gefragt, dass wir in diese Rolle zurückkommen, wenn ich in meine Begegnung mit Helmut Kohl nenne, der mir mal gesagt hat, als wir besprachen, wie der Vertrag von Amsterdam ausgehandelt werden sollte, sagt er nach 3 Stunden Gespräch, macht, was ihr wollt. Ich vertraue, ich rufe nicht jeden Tag an. Aber vergesst nicht, Deutschland steht am Ende des Tages, wenn es drauf ankommt, an der Seite der kleinen Länder. Das wussten die kleinen Länder. Heute haben sie das Gefühl, dass sie überhaupt nicht mehr gesehen werden. Und das halte ich für einen katastrophalen Fehler gegen Europa und gegen Deutschlands Interessen.
Wir wollten drüber sprechen, das Machtgefüge in Europa, das ordnet sich neu. Es gibt antidemokratische Tendenzen, rechts- und linksextreme Strömungen. Wie lässt sich denn so europäischer Konsens herstellen?
Es muss nicht Konsens sein, das ist ja auch Demokratie mit Mehrheitsentscheidungen, aber es muss ein Konsens sein zwischen den Demokraten. Auch die können sich natürlich in Details streiten. Es muss nicht immer die Biege oder die Biege sein im Rahmen des Klimawandels. Auch da kann man unterschiedliche Auffassungen sein. Aber im Prinzip muss es völlig klar sein, dass Demokraten, und deswegen sage ich auch jetzt während des Europawahlkampfes, wählt, wen ihr wollt. Ich weiß, wen ich wähle, aber wählt wenigstens eine demokratische Partei. Wenn man keine demokratische Partei wählt, wählt man AfD oder BSW, die in der Europa-Fragen ja nicht anders als AfD sind. Und deswegen müssen wir dieses, was wir in Europa zu Wege gebracht haben in 75 Jahren, das hier leicht laufen mit dem Grundgesetz, ein Maß an Frieden und Freiheit und Wohlstand, das müssen wir und Demokraten gemeinsam verteidigen und dürfen nicht durch die Nationalisten, die immer wieder Kriege über Europa gebracht haben, das zerreden lassen. Und ich hoffe, das gelingt auch, wenn das Europäische Parlament nach der Wahl zusammentritt und über alle Parteigrenzen hinweg in der Lage ist, sich auf einen Kandidaten, eine Kandidatin zu einigen, die nach der demokratischen Mehrheit des Parlaments Kommissionspräsident werden soll.
Ja, 400 Millionen Europäerinnen und Europäer sind da aufgefordert zu wählen. Wie wichtig ist es denn, leise Töne zu beherrschen und Argumente zu finden, die auch Andersdenkende überzeugen können?
Zur Überzeugung gehören alle Instrumente, natürlich auch Drama in politischer Rede. Das gehört dazu, aber gerade auf der europäischen Ebene, wo wir es mit unterschiedlichen kulturellen Voraussetzungen zu tun haben, unterschiedlichen politischen Traditionen, muss das Argument selbst, das Sachargument natürlich vernünftig sein. Es muss auch beweisen, dass man die Situation des anderen nicht nur in klassischer Interessenpolitik, sondern auch aus diesem kulturellen, historischen Verständnis heraus mitnimmt. Wenn man dazu nicht in der Lage ist, wenn man nur Deutsch auftritt oder nur Französisch auftritt, geht das nicht gut. Und deswegen müssen wir Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament haben, die diese Kunst beherrschen, um so Mehrheiten zu schaffen, miteinander zu reden und nicht in nationalen Delegationen zu denken, was man Gott sei Dank bisher im Europäischen Parlament zumeist auch nicht getan hat.
Jetzt gibt es Vetorechte, die werden manchmal diskutiert. Inwiefern haben die eine Berechtigung?
Sie haben keine mehr. Historisch vielleicht. Die Europäische Union funktioniert da, wo es Mehrheitsentscheidungen hat, insbesondere beim Binnenmarkt etwa. Sie funktioniert da nicht, wo wir Außen- und Sicherheitspolitik haben. Ein paar anderen Bereichen auch noch.
Da ist das Einstimmigkeitsprinzip.
Das ist das Einstimmigkeitsprinzip. Und deswegen muss die Europäische Union, wenn sie handlungsfähig werden will in sich verändernden Welt, der Ausbau der Handlungsfähigkeit und damit auch der Mehrheitsentscheidung vorantreiben. Das ist eine der wesentlichen Aufgaben in der nächsten Zeit. Und hier muss das Europäische Parlament die Kommission endlich dazu zwingen, das ist in den letzten 5 Jahren nicht gelungen, im Gegensatz zu früher, die entsprechende Führungsrolle mit wahrzunehmen. Aber auch die Bundesregierung, die französische Regierung müssen dieses tun, um, wie das traditionell der Fall war, um dieses voranzubringen. Und sie müssen auch deutlich machen, wer hier jeweils das Sagen hat. Und deswegen will ich das hier auch mal die Gelegenheit wahrnehmen, wenn über das Europäische Parlament in dem Zusammenhang gesprochen wird. Es gibt keine Gesetzgebung, denn das in Kraft tritt, ohne dass das Europäische Parlament Ja gesagt hat. Es gibt keinen Kommissionspräsidenten ohne das Europäische Parlament. Es gibt keinen Kommissar ohne das Europäische Parlament. Damit hat das Europäische Parlament mehr Macht als der Deutsche Bundestag, der nicht über die Minister abstimmen darf. Es gibt keinen Haushalt ohne das Europäische Parlament, keine Drittlandsverträge, keine Handelsverträge, keine Erweiterung ohne das Europäische Parlament. Und dann ständig zu reden, dieses Europäische Parlament habe nichts zu sagen, ist wirklich eine schlimme Erfindung. Ich habe so einen Kolumnisten gerade wieder gelesen im Fokus. Da ziehen sich die Fußnägel hoch, wenn ich ein solches Maß an Unwissenheit sehe, das dann noch mit großem Aplomb in die Bevölkerung hineingeschmissen wird.
Dennoch können solche Prozesse ja wirklich lähmend sein, wenn man wirklich eine Einstimmigkeit benötigt. Und wenn Sie sagen, ja, man hätte, man sollte und müsste, wie optimistisch sind Sie, dass das Einstimmigkeitsprinzip dann irgendwann nicht mehr gilt?
Ich sagte ja, das Einstimmigkeitsprinzip gilt nur in bestimmten Bereichen nicht mehr. Die Mehrheitsentscheidung ist die Regel. Der gesamte Binnenmarkt mit Ausnahme von Steuern und Finanzen wird mit Mehrheitsentscheidung getroffen. Im Ministerrat, im Europäischen Parlament sowieso. 90% der Gesetzgebung ist da ist Mehrheitsentscheidung. Und wir müssen jetzt die paar Dinge sehen, wie Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die ja heute unendlich viel wichtiger ist als vor 20 Jahren. Das ist ja offenkundig. Da müssen wir jetzt das nachlegen, was wir etwa beim Binnenmarkt schon vor 30 Jahren geschaffen haben.
Wenn Sie sich selbst beschreiben sollten, was kommt denn darin unbedingt vor?
Dass ich von meinem Elternhaus her da hineingeboren worden bin, mich immer für Gemeinschaft einzusetzen. Dass das in hauptamtliche Politik hineinging, war nicht geplant, nicht gewollt. Aber das war eigentlich immer die Antriebsfeder, nicht so sehr der persönliche Nutzen, der dabei war. Ich habe deswegen auch nie mich um Ämter beworben, die hohe rote Teppichqualitäten hatten, sondern habe mehr, schreibe ich in meinem Buch, auch mehr im Maschinenraum gesessen, um die Dinge voranzutreiben.
Ja, ist das so eine Eigenschaft, wenn Sie jungen Menschen, die Interesse an Politik haben, raten würden, welche Eigenschaften müssen Sie mitbringen?
Durchstehvermögen, Härte, aber auch Empathie und Liebe zu den Menschen.
Und wenn wir jetzt drauf schauen, der Europapolitiker Matthias Ecke wurde neulich verletzt. Am Freitag gab es in Mannheim einen Messerangriff auf mehrere Menschen beim Stand von der islamkritischen Bewegung Pax Europa. Gestern verstarb der Polizist, der schützend eingreifen wollte. Es gibt leider zig Beispiele, wo Politikerinnen und Politiker angegriffen werden. Es war gerade der 5. Jahrestag der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Können Sie nachvollziehen, dass sich Menschen für gewisse Ämter nicht mehr zur Verfügung stellen wollen? Wir haben ja auch Kommunalwahl am Sonntag in Baden-Württemberg.
Ich kann das verstehen. Ich habe das auch aus eigenem Leben mitgemacht. Auch Drohungen gegenüber der Familie. Ich bin nie geschützt worden, weil wir Europawahlen ja nicht so wichtig sind nach Auffassung mancher Sicherheitsorgane. Und deswegen ist das schon eine harte Sache, insbesondere wenn man Familie und Kinder hat. Aber wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir diesen Verbrechern die Welt überlassen. Und deswegen müssen wir hier bei allen Risiken zusammenstehen und das machen. Und deswegen kann ich nur bitten, dass so viele wie möglich mitmachen. Und wenn so viele wie möglich mitmachen, werden diejenigen, die diese Exzesse machen, auch keine Chance haben und sich wieder zurückziehen.
Wenn man mal guckt auf das Ehrenamt in Baden-Württemberg, da sind so viele Menschen engagiert wie in keinem anderen Bundesland, 46% der über 14-Jährigen. Wie wichtig ist das Ehrenamt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Denn viele Bereiche in der Kommunalpolitik sind ja auch ehrenamtlich.
Es geht nur ehrenamtlich. Das ist, die Kommunalpolitik trägt das Geschäft. Die jungen Leute, die in den Kirchen tätig sind. Meine älteste Enkeltochter ist nach der Konfirmation bei der Kirche geblieben, macht jetzt hilft freiwillig in der Jugendarbeit mit. Ich bin stolz wie Oskar als Opa, dass sie das macht. Und ich glaube, das sind die Beispiele dafür, dass eine Gesellschaft zusammenbleibt. Wie kann man ein Dorf organisieren? Mein Vater war 38 Jahre lang Chef der Freiwilligen Feuerwehr. Was wäre das, wenn es diese Leute nicht gäbe, diese Millionen von Menschen, die das entsprechend machen. Und deswegen ist alle Politik nur davon getragen, wenn die es machen. Und auch Europa. Ich habe oft gesagt, in früheren Zeiten, die Menschen, die Städtepartnerschaften organisieren, alles ehrenamtlich organisieren zwischen den Städten, die haben oft mehr für Europa getan als alles Europäische Parlament zusammen. Und das sollten wir immer in den Augen behalten.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute Immerbruck.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.